Bettina und Tatjana. Hi, Bitches.
Hallo.
Hallo, hallo Lena.
Habt ihr uns vermisst?
It's been a week.
It's just been a week. Can you believe?
Es hat sich angefühlt wie eine Lebenszeit, weil es ist so viel passiert die letzten Tage.
Ja.
Wir hatten CSD-Wochenende.
Nicht nur in Freiburg bei uns, sondern auch in Düsseldorf.
Mhm.
Und in...
War Köln auch?
Nee, Köln ist diese Woche tatsächlich.
Okay. Aber wie war denn dein CSD?
Mein CSD war ikonisch. Es war bestes Wetter in Freiburg, wie immer. Es hat alles orgatechnisch funktioniert. Wir waren fast 20.000 Leute in Freiburg, was einmal für eine Kleinstadt oder halt eine kleinere Stadt, die kleinste Großstadt Deutschlands, immens ist. Mhm. Und wir waren vor Corona immer so 15.000 Menschen, dass es jetzt so viele geworden sind. Also man hat teilweise gar nicht gemerkt in dieser Parade, wie viele man ist. Und dann nachher, wenn man diese Bilder gesehen hat, von oben, also auch über dem Platz, wo dann die Kundgebung war, unglaublich.
Mhm.
Also ich komme immer noch nicht ganz drauf klar. Also ich hatte gar nicht, mein Kopf hat es gar nicht richtig registriert, um berührt zu sein, wie viele Menschen da eigentlich gerade sind.
Mhm.
Das war unglaublich aufregend. Ganz viele CSD-Babys auch gesehen, für die es wahrscheinlich das erste Mal war auf einem richtigen CSD. Also nicht auf einer CSD-Veranstaltung, sondern auf einer Parade, weil wir jetzt in Freiburg tatsächlich seit 2019 keine mehr hatten.
Mhm.
Und ich muss es tatsächlich immer noch sacken lassen. Also es war sehr toll. Wie war es für dich, Tatjana?
Für mich war es auch richtig, richtig schön. Ich glaube, man muss nochmal dazu sagen, für die Leute, die aus Freiburg sind, Freiburg hat, ich glaube, nach dem Berliner alternativen CSD so den größten nicht kommerziellen CSD in Deutschland. Wir sind auch ein sehr politischer CSD. Wir haben eine lange Liste von Forderungen, der ist intersektional eingestellt und wir haben wirklich eine sehr, sehr, sehr große politische Agenda hier in Freiburg beim CSD. Trotzdem, und ich meine, das darf es ja auch irgendwie sein, war der CSD auch eine Party zum Teil. Also es kommen auch viele Leute natürlich vorbei, die einfach sich selbst, die queere Community feiern. Es sind auch viele Allies, würde ich sagen, immer mit dabei. Für mich war es ganz cool, weil ich bin ja bei einem Verein in Freiburg, der Bildungsarbeit zu Geschlecht und sexueller Orientierung macht, also auch so Jugendarbeit, wir gehen in Schulen, wir machen aber auch Erwachsenenbildung und wir haben uns da dem politischen Block angeschlossen, zusammen mit anderen Orgas, so Pro Familia in Aktion und Transalisch zum Beispiel, ein Verein hier aus Freiburg, der Beratung für Transpersonen macht, und wir haben da einen politischen Block gemacht, in dem wir halt die Hauptstraße lang keine Musik haben laufen lassen, sondern wirklich politische Forderungen gerufen haben. Wir haben Schilder dabei gehabt, wir haben geguckt, dass unsere CSD-Gruppe sich langsam bewegt, Masken trägt, dass auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung bei uns mitlaufen können oder mit ihrem Rollstuhl mitfahren können auch. Für mich war es super emotional, weil bei uns ist auch noch die Gruppe von den Eltern von Transkindern mitgelaufen, und wo du es gerade von den queeren Babys hier hattest, ich habe halt echt mehrfach angefangen zu weinen.
Ich meinte jetzt weniger queere Babys, also, im übertragenen Sinne. Ich meinte jetzt keine Neugeborenen, okay. Ich meinte Neugeborene der Szene. Ne?
Ja, aber für mich waren das auch so queere Babys, weil das waren halt echt dann irgendwie Transmädchen, die wahrscheinlich so acht oder sowas waren mit ihren Eltern. Und die Eltern haben dann auch Schilder getragen, dass sie so stolz auf ihr Kind sind. Und ich könnte gerade schon wieder anfangen zu weinen, wenn ich drüber nachdenke. Und mich berührt es halt einfach und hat es auch mega berührt. Ja, einfach so wieder diese Stärke der Community zu sehen, wie wir da zusammenhalten, auf die Straße gehen, für unsere Rechte protestieren, uns feiern und einfach zusammenstehen. Danach sind wir dann noch nach einem sehr, 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 sehr langen Tag auf die Party gegangen und die Bitches waren aus dem Haus.
Die Bitches, man hat uns rausgelassen. wir haben Auslauf bekommen.
Und Lena und ich waren tatsächlich die Einzigen, die... Also es war noch mal eine Person mit dabei, aber wir waren die Einzigen, die dann wirklich auf der Party auch geblieben sind bis morgens.
Unglaublich. Und das in deinem Alter.
Und das in meinem Alter. Und es hängt mir aber immer noch nach. Also heute war die erste Nacht, wo ich länger als irgendwie 4-5 Stunden geschlafen habe, weil ich Montag auch noch einen Schulbesuch hatte, wo ich eben von diesem Bildungsverein dann hin bin. Und da musste ich dann morgens um 6 schon wieder aufstehen. Dementsprechend bin ich richtig fertig mit der Welt gerade. Bin auch ganz aufgeregt, weil ich heute Abend noch auf die Fusion fahre.
Das ist so cool. Du bist so cool.
Ich bin einfach nur erschöpft.
Cool und erschöpft.
Das ist so mein ganzer Charakter. Genau, ja.
Aber es war cool auf jeden Fall. Also auch mit dir nochmal richtig abzugehen und unserem Namen alle Ehre zu machen. Mhm. Was wäre eine Party ohne uns gewesen nach dem CSD? Egal, wie sehr meine Füße wehgetan haben. War auch cool, nochmal Leute zu sehen, die man nicht auf der Parade gesehen hat. Shoutout an euch, ihr wisst, wer ihr seid.
Es war richtig, richtig, richtig cool. Wie geht's denn so im Allgemeinen?
Gut.
Voll schön.
Let's go.
Let's go.
Würde ich sagen, oder?
Geh mal in die Folge.
Geh mal in die Folge. Princess Charming.
Wie ging's dir nach der Folge gestern?
Ich war ein bisschen durcheinander. Es wurde sehr viel in der Folge angesprochen. Deswegen war ich so ein bisschen, so Whiplash bekommen. Ich war so, und das. Und dann passiert noch das. Und keine Ahnung. Viel passiert, finde ich gut. Aber ich glaube, es wird mir nochmal Spaß machen, jetzt drüber zu sprechen mit dir tatsächlich.
Yes, leg los.
Leg los. Wo geht's denn los? Also wir steigen ein mit den Mädels, den Peoples on the bed, cuddling. Ich muss sagen, da bin ich dann immer so, oh, ich wünschte, ich wäre auch da und könnte mit den anderen kuscheln.
Aber wir haben gestern auch gekuschelt.
Wir haben auch gekuschelt, es war sehr schön. Mhm. Ja. Und ja, die Anastasia macht sich so ein bisschen Gedanken. Anastasia macht sich Gedanken auch darüber, wie das ist, dass Hannah jetzt schon gesagt hat, dass sie auswandern möchte gerne. Und das sei ein bisschen was anderes, wenn man schon länger in einer Beziehung ist und dann zusammen vielleicht sich relokiert. Aber macht sich halt ein bisschen Gedanken, jetzt potenziell jemanden kennenzulernen, der diese konkreten Pläne mit dem Auswandern hat. Mhm. Also ich habe das gefühlt. Also mir hat es auch gleich Anxiety gegeben, weil ja, klar, wenn jemand halt schon auf dem Sprung ist irgendwie. Ich weiß es nicht.
Voll so, you wouldn't.
I wouldn't, would you?
Ich glaube auch nicht. Also ich hatte ja mal jetzt eine Weile drüber nachgedacht, ob ich auch in ein anderes Land mal noch ziehen will. Gerade dadurch, dass ich ein Semester in Toronto war und es da echt schön fand. Eine Person, die ich gedatet habe, ja auch vor kurzem ausgewandert ist nach Kanada. Grüße.
Hi.
Aber ich glaube, ich habe hier einfach ein viel zu großes soziales Netz und mir geht's hier viel zu gut und ich liebe Freiburg und würde nach Möglichkeit eigentlich gern hier bleiben wollen. Und ich sehe halt auch nicht wegen einer Partnerschaft dann quasi auszuwandern, weil ich mir halt denke, so mein soziales Netz ist so viel mehr und wir hatten es ja letztes Mal schon über so Hierarchisierung oder vorletztes Mal und ich finde halt, meine Freundschaften sind mir halt genauso wichtig und deswegen würde ich, glaube ich, nicht nur für eine Beziehung auswandern wollen.
Naja, kommt drauf an. Also wenn die Beziehung jung ist, ist es ja nochmal eine ganz andere Situation, wenn die Beziehung halt schon ein bisschen älter ist. Von dem her kann ich voll nachvollziehen, dass Anastasia denkt, was mache ich eigentlich hier? Und sie ist sich allgemein auch so ein bisschen unsicher. Und ja, ich glaube, man kriegt auch schon mit, dass sie so ein bisschen am Kränkeln ist. Und als Person, die auch 1000 Tode leidet, wenn da eine Krankheitssituation existiert, fühle ich Anastasia voll. She remains the candidate of the people.
Ja, Anastasia, die Icon. Richtig, richtig traurig, dass es ihr so schlecht geht. Also da habe ich richtig mitgefühlt und ich hätte mir echt gewünscht, dass es ihr ein bisschen besser gehen würde. Ja. Ich habe echt sehr viel Mitleid mit Anastasia in dem Moment gehabt.
Auf wer sich auch Gedanken macht, ist Paula. Paula hat mega Bock, mit der Princess zu knutschen. Ich glaube, die Isolation in dieser Villa kocht, oder nicht die Isolation, aber die Isolation von der Außenwelt kocht so ein bisschen hoch. Ich glaube, es war letzte Staffel auch schon so, dass man irgendwie sehen konnte, so Woche für Woche, wie die Spannung steigt und die Leute halt auch so ein bisschen hornier werden. Finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Auf jeden Fall hat Paula ziemlich viel Bock auf Knutschen mit Hannah. Aber sie hat auch Angst, nicht ihr Typ Frau zu sein. Und ich muss sagen, Paula, Baby, als Person, als Außenstehenden, musst du dir gar keine Gedanken machen.
Nee, wirklich
Paula
nicht.
Ist richtig hot auf dich und Jessie.
Die Princess ist richtig hot auf Paula und Jessie.
Wer, was habe ich gesagt?
Paula ist richtig hot auf Jessie.
I mean...
Maybe.
Aber genau, so wie wir das einschätzen, bist du genau der Typ Frau von Hannah. Also mach dir keine Gedanken, Baby. Dann geht's los auf das nächste Gruppendate. Es wird Buggy gefahren.
Mit Lena, Sarah, Amelia, Caro und Maria.
Was für eine legendäre Mischung. Ja. Mit denen würde ich gern auch Buggy fahren.
Und Lena macht sich schon im Vorinterview ein bisschen Gedanken über den richtigen Moment, um über ihre Elternschaft zu sprechen.
Können wir drüber reden, wie süß Lena mit ihrer Gesichtsmaske ist?
Ja! Oh. Wie sie da im Einzelinterview saß. So. Wahrscheinlich hat sie sich gerade eine Gesichtsmaske gemacht und die Redaktion war so, Lena, komm vorbei, wir machen jetzt ein Interview. Und sie war so, aber ich mache doch noch eine Gesichtsmaske. Und die Leute waren so,
Hannibal Lecter Realness. Es war ein kleiner Jumpscare, muss ich sagen, aber es sah sehr hydrierend aus.
Ja, ihre Haut.
Schick mal Link, Lena. Auf jeden Fall, genau, fahren die dann Buggy. Lena ist so ein bisschen so, okay, jetzt könnte ich vielleicht mal rausrücken. Dazwischen kriegen wir natürlich auch noch so einen typischen Caro-Spruch. Ich habe mir hier das Zitat aufgeschrieben, ich mag Beine. Also Caro gefallen die Beine sehr von Hannah. Ist auch ein schönes Paar Beine, da kann man gar nichts sagen. Mhm. Aber ja, ich glaube, die Caro, die hat ganz schön Bock, ne?
Die hat macht hier den Sextalk, aber ja, irgendwie schon sehr derb. Was mir vorab noch aufgefallen ist, was ich super, super spannend fand, ist ja schon mal aufgefallen, dass Maria immer die Erste ist, die Princess umarmt zur Begrüßung. Maria ist immer ganz, ganz vorne. Die macht das strategisch und taktisch, glaube ich, richtig, richtig gut und geht immer direkt auf sie zu und ist so, ich umarme dich, hallo, ich bin da. So kannst du dich halt natürlich auch.
Ja, aber ich habe so Angst, dass sie sich damit in den Fuß schießt irgendwie. Weil ich bin ja auch so eine, ne? Und ich muss sagen, bei mir lief es ja auch nicht immer so gut, weil ich ja dann oft irgendwie, oh Gott, jetzt rede ich in der Ich-Form. I'm fine. Dass man oft irgendwie so gefriendzoned dann wird, ne? Auch wenn ich das Wort gar nicht mag. Aber ja, man bietet sich dann durch auch so ein bisschen an. Und ich finde es auch cool, wenn man offen ist, so, hey, ich mag dich. Mhm. Aber ja, oft ist das dann auch, sage ich mal, jetzt nicht so die beste Methode, wo es natürlich, ich natürlich von außen her super cool finde, zu sagen so, hey, hi, ich freue mich, dich zu sehen und macht mir Maria natürlich immer mehr sympathisch.
Ich liebe sie auch nach wie vor total. Wir wollen immer noch, dass sie hier zu uns auf die Kinky Party kommt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Maria gerade in der Friendzone, also Friendzone, scheiß Konzept, wie gesagt, aber dass Maria schon irgendwie auch in der Friendzone landet. Also ich weiß nicht, fühlst du zwischen den beiden Knistern?
Ich glaube, Maria, dass sie Hannah spannend und attraktiv findet. Ich weiß halt nicht, wie es andersrum ist, weil Hannas Fokus bis jetzt auf zwei anderen oder zwei bis drei anderen Personen liegt. Von dem her, da hat man noch gar nicht so viel erfahren. Oder sie ist einfach so undurchsichtig, die Hannah, unsere Prinzessin, ein bisschen mysteriös.
Ja.
Kommt drauf an, wie sie sich in den kommenden Folgen dazu äußert. Ich würde es Maria halt gönnen, ne?
Ja,
das ist dieses unbedingt. Ding, da ein bisschen was reziprozitiert zu bekommen.
Ja.
Also wir sehen so verschiedene Konstellationen zwischen den Peoples in diesem Buggy-Car und die unterhalten sich auch in verschiedenen Konstellationen. Also da wurde auch mal durchgewechselt, obwohl ich es jetzt auch nicht so geil fände, während dem Fahren mit jemandem jetzt ein gutes Gespräch haben zu müssen. Da gibt es so ein paar Gespräche, die auf jeden Fall rausstechen. Eins davon ist zwischen Hannah und Sarah, wo es um das Thema Eifersucht geht. Und Hannah sagt eben, dass Eifersucht für sie was total Präsentes ist. Und dass sie daran merkt, dass da was ist, beziehungsweise dass sie auf eine Person irgendwie, dass sie für eine Person Gefühle hat. Wie finden wir das?
Ja, das, also was mich total gestört hat, war, dass Hannah das so verpackt hat mit, wenn ich eifersüchtig bin, spüre ich, dass ich verliebt bin. Und das mag für sie wahr sein und das ist auch in Ordnung. Und ich meine, solange alle Parteien, die da irgendwie involviert sind, da gut mit klarkommen, finde ich das in Ordnung. Aber ich finde dieses Narrativ, das zu Liebe Eifersucht gehört, super, super schwierig. Oder dass Liebe irgendwie Eifersucht mit einschließen muss, finde ich super, super schwierig. Weil das muss es halt einfach nicht. Für mich hat es auch immer so was Besitzergreifendes, was man dazu hat. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass Eifersucht was total Unnatürliches ist.
Nee, auf keinen Fall.
Ich glaube, die meisten Menschen sind eifersüchtig. Und ich habe mich da auch schon länger mal mit diesem Thema Eifersucht einfach auch beschäftigt und fand es mal ganz spannend, weil ich auch mal in einem Erzählcafé von einer Person gehört hat, die in einer Polykonstellation beziehungsanarchistisch ist und die hat gemeint, hat meistens Eifersucht eigentlich auf so drei große Nenner zurückzuführen. Das eine ist, man hat selber ein Bedürfnis, was nicht befriedigt wird. Das andere ist, man hat Verlustängste. Und das dritte ist, man hat so das Gefühl, die andere Person, auf die man eifersüchtig ist, hat was besser ist als man selber. Die ist schöner, die ist intelligenter, die passt mehr zu der Person. Und ich finde, also auch dieses Konzept ist natürlich zu kritisieren und es ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich fand es für mich so ganz interessant, wenn ich mal auf Situationen geguckt habe, in denen ich eifersüchtig war, dass ich da auch gemerkt habe, so, ja, stimmt, eigentlich ist immer auf eine dieser drei Sachen zurückzuführen. Und wenn wir halt den Grund kennen, kann man da vielleicht auch drüber reden und Bedürfnisse äußern und sich da mehr und mehr annähern. Und ich fand es schwierig, dass die Situation es halt nicht hergegeben hat, dass genau sowas irgendwie mehr diskutiert wurde, sondern dass es halt so stehen gelassen wurde als dieses alte, monogame, mononormative Prinzip von Liebe und Eifersucht sind connected und Liebe kann nicht ohne Eifersucht bestehen.
Ich glaube, voll viele Leute sehen das so und das ist auch voll okay, wenn es für die Leute funktioniert. Zum Beispiel bei Freundinnen ist man ja auch voll eifersüchtig. Und immer wenn ich eifersüchtig bei einer Freundin gewesen bin, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich deswegen gleich darauf gekommen bin, dass da irgendwie was Romantisches ist.
Mhm.
Interessant, dass Hannah das so sieht.
Mhm. Ist auch ihre Wirklichkeit und die darf bestehen und das ist in Ordnung. Aber wir ordnen hier Sachen feministisch kritisch ein und deswegen reden wir darüber.
Ja, ich fand es interessant, dass wir dann gestern noch so darüber diskutiert haben. Aber ich denke, da sind ja auch verschiedene Beziehungskonzepte, die einzelne Leute für sich haben oder wie Leute mit ihren romantischen Emotionen umgehen. Und da ist jetzt keine per se besser wie die andere. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn man immer merkt, dass, wenn man eifersüchtig ist, dass man dann die Gefühle gleich entwickelt oder wahrnimmt, dass man da vielleicht mal reinfühlen könnte, wenn es bei einem so ist, aber who am I to tell people what to do and who am I to tell Hannah what to do? Ich meine, sie ist die Princess.
We are just two small podcasters with a big opinion.
But that opinion sure is big.
Yeah. Was hatten wir denn noch für Gespräche, die die im Kopf geblieben sind?
Also auf jeden Fall erzählt Lena Hannah von ihrem Sohn, ihrem Kind.
Mhm.
Und ich finde, Lena bringt das total rüber, dass ihr Kind eben schon im Mittelpunkt in ihrem Leben ist. Hannah fand die Situation nicht so gut, das in diesem Auto so zu sagen. Andererseits, wenn Hannah halt nicht mit Lena redet, wenn soll Lena das dann sonst sagen?
Mhm.
Also war ich auch so... Hanna, wie wolltest du es denn sonst irgendwie erfahren?
Bei einem Kamillentee vielleicht. Das wäre vielleicht eine gute Idee.
Ja. Tee. Ja.
Das wäre vielleicht ein besserer Moment gewesen. Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich hatte so das Gefühl, Lena wollte das halt so schnell wie möglich irgendwie vorbringen, weil es für sie natürlich ein total zentrales Thema ist, nachvollziehbarerweise. Ja, und die Princess hat ja danach dann auch irgendwie gemeint, ja, es war irgendwie... Auch für sie die Situation fand sie jetzt nicht so passend. Aber ja, eben, also wann hätte sie es sonst machen sollen? So, dann muss man jetzt halt irgendwie damit leben. Und ich fand's mutig von Lena. Ich fand's cool, dass sie das so direkt einfach angesprochen hat, weil sie sich ja schon beim Initialinterview so Gedanken drüber gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie viele Drehtage das jetzt insgesamt waren, aber es ist die
nicht
dritte
viele,
Folge.
Nicht viele.
Das heißt, es hat aber schon auch ein bisschen wahrscheinlich... gebraucht, bis sie das jetzt mal erzählen konnte und für sie war es halt eine gute Situation dann einfach. Und man weiß ja auch nicht, ob man ein Einzeldate kriegt, in dem vielleicht eine intimere Situation entstanden wäre und ihr war es halt einfach wichtig.
Mhm. Verstehe ich, 100%. Ich bin Team Lena in der Sache.
Absolut.
Anna soll ich nicht so anstellen.
Voll.
Dann geht's rüber in die Villa, bevor wir mehr von den Peoples auf dem Date sehen. Da wird nämlich über das Thema Achselhaare geschnackt, beziehungsweise Körperbehaarung im Allgemeinen. Eine Unterhaltung, die uns hochhören lassen hat, natürlich.
Ja, da haben wir jetzt sehr, da haben wir unsere Ohren gespitzt.
Nicht nur das. Ich weiß nicht, was sollen wir sonst noch spitzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Unterhaltung zwischen Tai Shea, Laura und auch Sabcho, die sich dazu gesellt. Tai Shea erzählt, dass sie bei einem Tanzprojekt in Brasilien sich auch eine Weile nicht rasiert hat. Also genau, ist jetzt offen, was da rasiert wurde und was nicht. Und sie hat es als cool, empowernd, rebellisch, als kraftvoll empfunden.
Mhm.
Aber auf Dauer wäre es nichts für sie, ne? Und auch Laura outet sich als Team Glatt.
Hat sogar eine Bauchbinde bekommen
mit
Team Glatt.
Bauchbinde ist Team Glatt. Jetzt frage ich mal ganz provokativ. Bist du Team Glatt?
Ich bin Team von sowas nicht glatt. Mich hat das Gespräch irgendwie auch ein bisschen, also ich habe Tai Shea total verstanden, weil ich selber sehe Körperhaare auch als was Empowerndes und auch was einfach da ist. ich glaube, das ist gerade als für mich jetzt Person, die weiblich gelesen wird, natürlich auch irgendwie ein gesellschaftlicher Bruch ist, mit dem auch viel vielleicht Stigmatisierung und Marginalisierung mit eingehen kann. Und wir haben halt Schönheitsnormen in unserer Gesellschaft und die sind halt für Frauen, rasier dir jegliche Körperhaare, hab am besten keinerlei Rasurpickel dabei, sei glatt, sei schön, sehe vielleicht sogar noch irgendwie ein bisschen kindlich aus. Und ich meine, jede Person darf das natürlich für sich selber entscheiden. Ich finde es immer eher wichtig, nochmal zu überlegen, warum haben wir diese Schönheitsideale? Was sagst du dazu, Lena? Bist du Team glatt?
Ich bin in der Aushandlung mit mir selber. Die Frage ist ja, ist mein Team glatt bei sich selber oder Team glatt? Also es geht ja dann später auch mit Subshow drum, wie präferiert man das bei seinen SexualpartnerInnen oder PartnerInnen im Allgemeinen? Und da bin ich nicht Team glatt, da bin ich do whatever the fuck you like. Ja,
da bin ich Team do what you want with your body because it's not mine. So, and I won't judge you for your decisions. Und ich finde, okay, jetzt, mir fällt's gerade sehr schwer, nachdem ich so ein absoluter Subshow-Stan war, nach den Äußerungen gestern, weiter so ein riesen Subshow-Fan zu sein. Ich finde, sie ist immer noch, glaube, eine coole Person. Jede Person darf ihre Meinung haben, aber ich fand es ein bisschen kritisch zu sehen, wie sie über Sexualpartnerinnen geredet hat oder wie sie gemeint hatte, wie sie reagieren würde, wenn sie sehen würde, jemand wäre nicht rasiert. Was hat sie nochmal genau gesagt?
Also schon, dann wird schon ab in die Dusche gehen für die Person, damit sie schön clean ist, sonst gäbe es eine böse Überraschung. Ich zitiere jetzt das, was ich mir aufgeschrieben habe. Das sind die Wortfetzen, die benutzt wurden. Ich denke, Subshow ist nicht die einzige Person, die so denkt. Deswegen finde ich es jetzt nicht hundertprozentig fair, das jetzt auf eine Person dieses Issue zu beschränken. Mhm. Das ist eine Meinung, die sehr viele haben. Auch Frauen, nicht-binäre Menschen wahrscheinlich auch. Ja, aber natürlich, ja, hoffe ich, dass das Leute ein bisschen kritischer sehen, dadurch jetzt keine Leute Druck bekommen haben, sich jetzt irgendwie irgendwas an sich zu verändern, wo sie davor keinen Bedarf gesehen haben.
Ja, absolut.
Also ich bin jetzt auch so ein bisschen, also ich bin bei mir eher Team Rasur im Moment. Mhm. Ich habe mich letzten Sommer nicht rasiert oder nur getrimmt, auch unter den Arm. Und fand es eigentlich ganz cool zu merken, dass es für mich nicht unbedingt was mit Weiblichkeit zu tun hat. Also ich fand es sogar, dass es mich irgendwie so Femininität, das total gut zusammengepasst hat, ne? Und das fand ich irgendwie eine gute Erfahrung. Ich habe dann auch ein bisschen Rückenwind erfahren. Oder nicht Rückenwind, ich habe Gegenwind erfahren. Mhm. Auch aus meinem näheren Umfeld deswegen. Ich habe auch viele Haare, habe ja so dunkle Haare. Das spielt ja auch noch mit rein. Manche Leute haben halt nur sichtlichere Behaarung und manche Leute eher feinere, nicht so offensichtliche Körperbehaarung. Und da habe ich dann auch schon Sätze bekommen, die mich sehr verletzt haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich deswegen diesen Sommer entschieden habe, mich wieder zu rasieren. Aber es war sicher nicht unbeteiligt. Mhm. Also es wurmt sich bei mir auch ins Hirn. Ich bin ja noch in der Aushandlung. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht teamglatt für immer. Im Moment bin ich's. Aber nur in Bezug auf mich selber und wie ich mich im Moment fühle. Und was andere Leute machen. Ja, also ich weiß nicht. Die Frage ist halt auch, in welchem Licht zieht man PartnerInnen, die man hat? Also sind es eigenständige Menschen, die kommen, come as you are, mit ihren Körpergestaltungen, oder ist es irgendwas, was ich jetzt irgendwie formen kann? Mhm. Also da steckt, glaube ich, viel dahinter, ohne dass ich das jetzt Subshow irgendwie zusprechen will. Vielleicht lernt Subshow ja mal jemanden kennen, oder Leute allgemein, die so denken, lernen mal jemanden kennen, von dessen Selbstbestimmung sie total begeistert sind und merken dann irgendwie, ja, hey, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm und Sex kann total erotisch und toll sein, weil die Person eben in ihrem Körper so ist, wie sie das gern hätte.
Voll. Und was mich halt an der Äußerung vor allem auch noch gestört hat, war, dass diese Verknüpfung von keine Körperhaare und clean gemacht wurde, weil Körperhaare einfach auch nicht sind, was Menschen schmutzig macht. So schmutzig macht, dass du schmutzig wirst und vielleicht nicht auf deine Körperhygiene achtest, aber Körperhaare sind für mich da zum Beispiel null ein Indikator dafür.
Ich habe auch die Erfahrung letzten Sommer gemacht, dass ich in meiner Körperhygiene, also so, ne, es ist ja im Sommer mittlerweile sehr warm wegen Klimaerwärmung, dass ich so vom Geruch, da sich nicht viel geändert hat. Mm-mm. Ich habe da auch nicht gegengesteuert irgendwie mit Deo oder so, sondern es ist eigentlich genau gleich geblieben. Es ist einfach nur das Gefühl, ne? Aber sonst hat sich ja nichts verändert.
Und eben, ich finde halt, also wie gesagt, jede Person darf natürlich mit ihren Körperhaaren machen, was sie will. Und das ist total in Ordnung und valide. Ich glaube, das große, große oder der große Punkt darunter ist natürlich, wir müssen uns halt mal fragen, warum machen wir das? Und ganz ehrlich, ich bin auch irgendwie ein bisschen zu faul. Also ich habe früher auch Körperhaare rasiert und ich habe jetzt seit 3 Jahren sichtbar zum Beispiel auch Beinhaare und Achselhaare. Ich habe mir sogar früher mal die Armhaare rasiert.
Okay, das habe ich nie gemacht, weil das ist, dann kommst du auch nie hinterher. Ne? Das ist ein ewiger Kreis.
Voll. Und das war bei meinen Teenagerjahren, hatte ich da halt auch ganz, ganz massiv einfach mit zu kämpfen, weil so Menschen oder Vorfahren von mir kommen halt aus Spanien. Das heißt, ich bin auch ein ziemlich dunkler Typ. Ich habe jetzt auch keine leichte oder helle Körperbehaarung. Und es ist halt einfach dieser Druck, irgendwie das mit Weiblichkeit verknüpft zu sehen, da glatt und irgendwie, ja, einfach glatt auszusehen, war halt so wichtig und dieser gesellschaftliche Druck war so stark, auch durch Medien, und dass ich das für mich einfach durchbrochen habe, Menschen unabhängig von ihrer Körperbehaarung attraktiv finden kann, auch Körperbehaarung an sich zum Teil, oder was heißt zum Teil, ich finde Körperbehaarung super attraktiv.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil wir über Armhaare gesprochen haben und ich musste gerade an Armhaare denken, war so, oh Gott, wie sexy sind Armhaare einfach, ne, so Armhärchen.
Und Armpit-Hair an sich.
Ja.
Oh, ja.
Oder Haare am Bauch.
Weißt du,
so ein Happy Trail.
Ja, I'm in love. Genau, und das ist halt so dieses Ding von, auch wenn Menschen das nicht haben, ist das voll in Ordnung, aber ich finde, wir sollten gerade bei Frauen, Personen, die weiblich gelesen werden, würde ich da jetzt auch nochmal mit reinnehmen. Sollten wir da einfach mal nochmal überlegen, okay, wo kommt es eigentlich her? Was ist der gesellschaftliche Druck? Will ich das wirklich für mich machen, weil es sich gut anfühlt? Weil ich finde für mich, es sieht schön an meinem Körper aus. Und wenn man diese Fragen halt mit Ja beantwortet, ist halt eventuell auch wirklich gesellschaftlicher Druck. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Ding von, also ich habe mich zum Beispiel auch manchmal, oder ich habe mir auch schon mal die Beine rasiert oder die Achseln rasiert, wenn ich irgendwo war und ich wusste, ich will jetzt gerade diese potenzielle negative Aufmerksamkeit einfach nicht. Also auch das ist voll valide. Manchmal will man einfach in der Masse untergehen. Man will nicht immer die Person sein, die dann irgendwie, keine Ahnung, auf einer Hochzeit halt ein Kleid anziehen soll, muss und dann mit Beinen und Achselhaaren ankommt und irgendwie einen blöden Spruch von der Familie oder so hört. Also auch das ist halt voll valide und nachvollziehbar. Aber überlegt euch, woher die Schönheitsnormen kommen, überlegt euch, wie sie euch einschränken unter Umständen und überlegt euch auf jeden Fall, da reflektiert ranzugehen.
Ich würde auch sagen, probiert's mal aus. Also ich meine, Haare kann man ja auch wieder wegmachen in ein paar Sekunden, wenn man sich rasiert. Also genau, vielleicht ein bisschen flexibler sein, wie ich es letzten Sommer auch erfahren habe, dass es irgendwas ist, was mich jetzt nicht irgendwie hemmt, sondern was auch irgendwie fun sein kann. Mal gucken, probiert euch einfach aus. Auf jeden Fall gehen wir dann wieder zurück zu dem Ice-Ass-Date, in das Buggy-Date sich verwandelt hat. Mhm. Nämlich spricht Hannah jetzt mit Caro und Caro will halt immer nur noch knutschen, fummeln. Caro, ich muss sagen, da sprichst du wahrscheinlich vielen Leuten aus dem Herzen.
Her love language is physical touch.
Ich glaube auch tatsächlich, ohne dass ich jetzt ihren Test gesehen habe. Was natürlich wieder betont wird, ist Hannas Femininität. Das scheint was zu sein, was Caro irgendwie wichtig ist. Sie sagte von sich selber, dass sie noch nie jemand gedatet hat mit kurzen Haaren. Ja, weiß jetzt nicht, ob das eine Kodierung ist, so nach dem Motto, ich stehe auf Femmes und das sollte eigentlich dadurch gesagt werden. Ich weiß es nicht.
Im Sinne von, es gibt keine Femmes mit kurzen Haaren oder
ja,
so.
Ja, genau, die Rechnung geht eben nicht auf.
Das sind wir halt, also diese Staffel sind Labels und so Geschlechterklischees, Geschlechterrollen echt strong. Also wir haben gestern schon drüber geredet, wir stellen uns gerade vor, ob Vicky und Chea zusammen irgendwie, oder wobei die wohnen ja in Berlin und Hamburg, aus der letzten Staffel, ob die beiden gerade diese Staffel gucken und wie sie sich damit fühlen.
Ey, wäre Vicky da gewesen, Shoutout an Vicky. Och, Vicky ist so toll. Mhm. Wenn die diese Armhaare, oder die nicht Armhaare, diese Körperbehaarungsdiskussion mitbekommen hätte, Krieg. Ja. Also.
Und auch diese ganzen Geschlechterrollen, Geschlechterklischees einfach, die da reproduziert werden, weil eben, okay, wir sind jetzt wieder im Thema von letzter Woche, aber es gibt auch Femmes mit kurzen Haaren. Ich würde sagen, dass ich mich schon auch irgendwo zum Teil als Femme einstufen würde und ich habe kurze Haare und es ist komplett in Ordnung und ich hoffe, wir müssen nicht mehr so oft auf dieses Thema zurückkommen.
Ich auch. Das wäre ja auch langweilig für euch, Leute. Mhm. Ich war ganz lange eine Femme mit kurzen Haaren.
Stimmt.
Also jetzt nicht Pixie-Cut, aber you know, die waren kürzer. And I rocked it. Genau, also Caro will schon ein bisschen knutschen, sagt auch nochmal, dass Sex ihr ziemlich wichtig ist. Hannah scheint es anscheinend ansprechend zu finden, weil sie hebt danach heraus, dass sie denkt, dass Caro und sie ziemlich viele Gemeinsamkeiten haben. Er fragt sich doch, ob sie nicht vielleicht sogar auf Unterschiede doch ein bisschen abfahren würde. Gute Frage. Was bist du, Team Gemeinsamkeit oder Team Unterschied?
Team Gemeinsamkeit. Absolut. Hundertprozentig. Ich bin so ein friedliebender, jetzt wird wahrscheinlich meine Ex-Personen werden jetzt wahrscheinlich lachen. Ich würde sagen, ich bin so ein harmoniebedürftiger, friedliebender Mensch in der Regel. Ich möchte, dass man sich einig ist. Ich möchte, dass man über kleine Nuancen diskutieren kann, aber dass man ganz, ganz viel gemeinsam hat und dass man irgendwie auf das gleiche Ziel so hinsteuert. Ich bin kein Mensch, der sich gern irgendwie mit Leuten reibt oder an Leuten irgendwie oder in so Diskussionen reinkommt oder ganz unterschiedliche Lebenseinstellungen oder sowas hat, das stresst mich irgendwie. Wie ist das bei dir?
Ich glaube, ich kann es total nachvollziehen, aber ich glaube, ich bin einfach von der DNA her ein Unterschiedsmensch. Okay. Also ich finde Leute attraktiv, die ganz anders sind wie ich. Genau, ich bin Team Gegensatz, das finde ich einfach spannend. Team Gemeinsamkeit fände ich wahrscheinlich weniger spannend, da müssten andere Sachen mich überzeugen.
Boah, nee.
Nee, ging nicht.
Ich will den ganzen Tag harmonisch kuschelnd rumliegen, dass wir uns gegenseitig die Haare machen und einfach keinerlei Konflikte im Leben haben. Das ist total utopisch. Das wird niemals passieren.
Ich wollte auch gerade sagen, damit kriegst du die Konflikte sicher alle vermieden, Tatjana. Da kann gar nichts schief laufen.
Ja. Aber ich mag Menschen, die mir sehr ähnlich sind. Also ich fühle mich schon echt stark zu Leuten hingezogen, die ähnliche Einstellungen, ähnliche Kommunikationsmuster, ähnliche Wege so im Leben irgendwie haben. Und kleine Nuancen sind okay, aber bitte nicht zu unterschiedlich. Sei irgendwie eine Tatjana light oder eine Tatjana noch stronger oder sowas, aber beweg dich irgendwo Tatjana, in meinem Tatjana-Spektrum.
Ich glaube aber, dass Hannah sich dann schon, denke ich, zu Leuten sehr hingezogen fühlt, mit denen sie mehr gemeinsam hat. Das merkt man unter anderem auch bei dem Einzeldate, das sie mit Jesse hat. Mhm. Die zwei gehen nämlich zusammen, kuschelnd ein Aperol trinken unter einer Decke. Also das erste ist das zweite Einzeldate. Sie hatte eins mit Laura.
Ups, stimmt.
Aber das Einzeldate mit Jesse ist um einiges romantischer gestaltet, ne? Und die Musik spielt anders. Also da merken wir auch schon, die zwei scheinen sehr viel gemeinsam zu haben. Ich glaube, es sind eher so zwei coole Typen, eher so von der Art Mensch her. Die auch eher so durch Blicke viel kommunizieren. Wir haben schon davor gesagt, zwischen Jesse und Hannah knistert's ziemlich und es hört auch nicht auf.
Voll.
Und ich glaube, da wird nicht so viel gesagt. Also die Unterhaltung, die die zwei auf diesem Date führen, ist nicht sehr inhaltsvoll. Aber ich glaube, darum geht's auch gar nicht, wenn man sich wirklich gut findet und eigentlich beide wissen, eigentlich möchte ich halt, dass wir uns näher kommen. Und ich glaube, das hatten die zwei die ganze Zeit im Kopf, deswegen ist auch gar nicht so wichtig, was gesprochen wird. Und ja, es kommt dann auch zum ersten Kuss dieser Staffel.
Und wie fandst du den?
Ich fand ihn richtig gut. Natürlich geht es nicht darum, ob ich den gut fand. Natürlich geht es darum, dass die zwei den hoffentlich gut fanden. Aber ich fand ihn aber schön. Also ich sah aus, als hätte es Spaß gemacht.
Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Dass so dieses, ich finde, manchmal gibt's. Es gab zum Beispiel in der letzten Staffel ja auch diese Küsse, bei denen man sich so gedacht hat, gerade fühle ich es nicht so richtig. So der Kuss zwischen Chea und Irina war zum Beispiel einer, wo man so gemerkt hat,
kann man, ja, muss aber auch nicht.
Ja, und bei den beiden, da hat's schon geknischt. Die hatten schon richtig Bock aufeinander, würde ich sagen. Ja. So.
Ja, good for them.
Good for them, ja.
Das bringt natürlich Jesse in eine ziemliche Favoritenrolle, die natürlich auch transparent für die anderen ein bisschen wird. Während die zwei auf dem Einzeldate sind, beschließt aber die Schutzpatronin dieses Podcasts Anastasia leider die Villa zu verlassen.
Oh Gott.
Und ich habe so mit Anastasia mitgefühlt, weil in dem Brief, den sie der Princess dann geschrieben hat, kommt gar nicht so raus, dass halt auch gesundheitliche Gründe hat, warum sie geht.
Mhm.
Und die Princess hat es dann auch eher so geframed, als sie den Brief gelesen hat im Nachhinein, so ja, schade, dass sie nicht möchte. Und ich so, darum ging es wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also es war wahrscheinlich eine Misch, so wie ich das jetzt interpretiere, aus vielen Sachen, wo die gesundheitliche Komponente schon eine große Rolle spielt. Und ach, krank sein ist einfach scheiße. Und dann noch in so einer Situation, wo du nicht daheim bist und du bist ja auch unsicher ein bisschen mit der Princess und alles. Ja, und man hat wirklich gesehen, dass ihr nicht leicht gefallen ist und dass sie auch schon viele Freundinnen in der Villa hat. Also da flossen ja auch ein paar Tränchen und so. Und es zeigt auch, wie sehr sie in der Villa gut angekommen ist. Das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Und ja, ein Star verlässt die Villa.
Die Icon, Anastasia. Und ja, ich kann es halt voll nachvollziehen, weil krank sein ist scheiße. Krank sein im Urlaub, ich glaube, noch schlimmer. Und krank sein in einer Reality-Dating-TV-Show.
Ich hab's noch nie erlebt, aber ist wahrscheinlich.
Stelle ich mir vor, dass das so die Steigerung von all dem nochmal ist. Also Anastasia, Shoutout für den Brief, der mal wieder ein paar wunderschöne ADAC-Abschlepp mit Hafern drin hatte. We love you, we stan you, wir hätten gern mehr von dir gesehen. Vielleicht wird sie die nächste Princess, ich wäre dabei.
Bitte. Dann gehen wir wirklich.
Dann gehen wir.
Dann gehen wir.
Dann mache ich ein Bewerbungsvideo, was nur auf Anastasia ausgelegt ist, auf jeden Fall.
Okay, auf jeden Fall. Also, ciao, mach's gut, bis bald.
Farewell, my friend.
Was wir als nächstes sehen ist, Charlotte erzählt uns eine kleine Story. Nämlich, wie sie mit einer etwas jüngeren Frau Sex hatte. Ja, also ich glaube, das war, um uns zu zeigen, dass die Mädels zusammen lachen, sich Storys erzählen, uns ein bisschen was von Charlotte zu zeigen, die ja mit der Princess so jetzt noch nicht so rausgestochen ist. Obwohl ich glaube, dass die Hannah Interesse an Charlotte hat. Genau, aber da hat man so ein bisschen was erfahren.
Und sie hat halt ein bisschen Screentime auch wieder bekommen. Und ich glaube, ich habe es ja schon mal angeteasert, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Aber ich kenne ganz grob die Person, über die Charlotte da geredet hat, was halt einfach funny ist. So, also ich habe ja schon in der ersten Folge gesagt, oder in der zweiten war das ja, wie klein ist queeres Deutschland irgendwie. Und ich saß da und ich kannte die Geschichte halt aus der anderen Perspektive. Also es wurde ja nichts Schlimmes erzählt oder so. Und ich fand es ganz, ganz spannend. Und ich finde Charlotte mittlerweile, muss ich sagen, auch irgendwie
witzig
so.
Ja, ich glaube schon, die macht sich gut in so einer Runde. Auf jeden Fall haben die anderen gelacht. Ich liebe lachende, queere Frauen und Menschen. Mich machen so Age-Difference-Stories. Also gut, sie hat jetzt nicht über eine Beziehung geredet, wo sie 40 war und die andere Person 18. Aber mich macht's immer so ein bisschen uncomfortable. I don't know.
Ich hatte halt selber auch schon so Age-Difference Sachen in beide Richtungen, also dass ich einmal die viel jüngere Person war und einmal eine viel jüngere Person auch gedatet habe, also zwischen mir und dem Typen, den ich mal gedatet habe oder mit dem ich 5 Jahre zusammen war, waren 7 Jahre, das war halt auch schon was und das merkt man, weil ich auch Anfang 20 war und ich habe mal auch eine Person gedatet, die 9 Jahre jünger als ich war. Und ich glaube, man merkt halt die Unterschiede und ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, weil ich will jetzt eigentlich auch nicht irgendwelche Couples, die eine große Age-Difference haben, shame. Ich finde, solange irgendwie da gut aufeinander aufgepasst wird und keine Power-Dynamiken irgendwie massiv drin sind, ist es total valide und in Ordnung. Aber ich glaube, also als ich zum Beispiel diese Person gedatet habe, die so viel jünger war als ich, war ich aware, dass wir eine große Altersdifferenz haben und dass ich da einfach ein bisschen mehr aufpassen muss. So, wie fühlt sich die Person mit mir? Gibt es diese Machtstrukturen? Wie interagiert sie mit mir? Und dass es halt einfach wichtig ist, dass man das irgendwie auch auf dem Schirm hat und öfter mal noch so ein Check-in macht. So, passt das für dich? Wie fühlst du dich bei dem ganzen Ding?
Ja. So, definitiv. Und wir kennen ja die Beziehung oder die Dynamik da nicht, die Charlotte da erlebt hat. Bei mir zieht sich immer nur so mein kleiner Zeh als immer zusammen. Ich kann es auch bei Filmen und so ganz schlecht. Also, ich weiß nicht, irgendwie ist es nicht so mein Genre. Aber ist ja, genau, das ist mir nur noch aufgefallen. Als nächstes, während die Crew weiter auf Jesse wartet, gibt's ein Gespräch, bei dem wir auch alle ein bisschen aufgehört haben. Erstens, weil Katharina spricht und wir dann natürlich immer aufhören.
Und Katharina hat mehr Layers bekommen. Ich bin so froh, dass sie einfach mehr als diese Religiosität ist.
Natürlich ist sie das. Die Frage ist nur, wird's gezeigt?
In der Sendung, meine ich.
Ja, genau. Und Katharina erzählt uns etwas aus ihrem Leben, nämlich von einem One-Night-Stand. Ich glaube, über One-Night-Stands geht die Unterhaltung auch los. Durch einen One-Night-Stand hatte Katharina einen ziemlich langen Rattenschwanz gesundheitlich, nämlich durch fehlende Verhütung, hat sich da eine gesundheitliche Problematik bei ihr gebildet.
Genau,
also sie ist auch ziemlich offen da, dass eben sich da durch Sex, der vielleicht genau ein bisschen unvorbereitet war, eben eine Entzündung, also eine Eileiterentzündung und eine Sepsis sich im Endeffekt bei ihr gebildet hat und dass sie auch belastet, dass dadurch sie jetzt keine eigenen Kinder bekommen kann. Da fühlt man schon irgendwie mit und es muss sicher nicht einfach gewesen sein, in dieser Situation zu sein. Sepsis ist halt schlimm.
Ja, Sepsis scheint eine Blutvergiftung. Also jetzt kommt hier mein Medical Knowledge. Gell,
ich wollte auch nur sagen, indem ich sag so, es ist halt schlimm, weil ich so, und jetzt Tatjana.
Genau, also als gelernte Krankenpflegerin, als Sex Educator hat mich natürlich dieses Thema auch wieder aufhorchen lassen. Ich glaube, das Problem, was halt bei dem Sex, den Katharina hatte, so war, das hat sie ja dann auch nochmal erklärt, war, dass sie halt einfach auch Wechsel von vaginalem zu analem Sex und analem zu vaginalem Sex hatten und dadurch sich halt einfach Bakterien verschleppt haben. Das ist natürlich was passieren kann, was aber auch in natürlich jeglichen sexuellen Konstellationen passieren kann, egal welche Genitalien da beteiligt sind. Ich glaube, es ist halt ein riesen Thema, dass einfach Verhütung zwischen Personen mit Vulven so wenig thematisiert wird, so der Schnitt auch ist. Also ich habe mich da relativ lange mit beschäftigt. Da ging es um sexuelle Gesundheit von lesbischen und bisexuellen Frauen. Frauen wurden da aber nur als Cis-Frauen definiert. Und wir möchten natürlich mal wieder sagen, nicht alle Frauen haben Vulven und eine Vagina. Es gibt auch Frauen mit Penis. Aber die Studien sind leider ganz oft ziemlich cis-normativ gemacht. Und dass einfach sexuelle Gesundheit und vor allem Verhütung zwischen Personen mit Vulven so wenig thematisiert wird, auch Leute echt oft denken, sie könnten keine sexuell übertragbaren Infektionen bekommen bei dieser Art von Sex. Und das ist halt nochmal super, super wichtig, einfach auch zu sagen, sobald irgendwelche Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, sobald auch bei euch irgendwelche Dinge von anal in vaginal gesteckt werden, kann da eine sexuell übertragbare Infektion draus werden. Und da gibt es tatsächlich auch echt viele Studien dazu, wo es halt wirklich so hieß, wo lesbische Frauen, Cis-Frauen befragt wurden, ob sie glauben, dass sie eine STI hätten oder ob sie glauben, dass sie sich überhaupt infizieren könnten mit einer STI und die danach getestet haben und halt wirklich ein Drittel von denen, die getestet wurden, auch eine STI hatten und gedacht haben, sie könnten gar keine bekommen. Und es sind echt viele sexuell übertragbare Infektionen, die da einfach auch übertragen werden können. Und es muss mehr Thema werden. Ich fand es richtig, richtig gut, dass in der Folge das so thematisiert wurde, weil ich glaube, dass das wahrscheinlich auch bei vielen Leuten, die dazugucken, nochmal einen Fokus darauf bringt von, oh wow, es kann passieren. Und es gibt einfach zu viele Personen mit Vulven, die queer sind, die halt auch wirklich denken, ich muss mich nicht regelmäßig auf STIs testen lassen, ich muss nicht regelmäßig zu GynäkologInnen, ich bin gar nicht in einer Risikogruppe, weil einfach viel zu wenig Informationen bestehen. Und es ist so, so falsch und es ist so, so wichtig, dass das mehr in die Welt getragen wird. Auch Personen mit Vulven können sich mit so ziemlich allem infizieren, was es gibt. Be careful, protect yourself, test yourself und redet mit euren PartnerInnen darüber, wie euer Status ist, was Tests angeht.
Ja, also ich würde auch die Verantwortung so ein bisschen aus der Szene nehmen. Natürlich haben wir als Community da eine Verantwortung, mehr drüber zu sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei vielen ärztlichem Fachpersonal auch riesige Lücken gibt. Also ich kenne das noch von ganz jungen, wo meine Gynäkologin mir gesagt hat, dass eben gar keine Übertragung zwischen Frauen in Anführungszeichen, also Personen mit Vulven, stattfinden kann, was natürlich absolut nicht stimmt. Aber wenn das einem halt von einem Arzt oder einer Ärztin gesagt wird, dann ist natürlich was ganz anderes. Dann nimmt man das schon ein bisschen für bare Münze.
Ja.
Also das ist auch ein Riesenproblem und es ist auch schwierig, das auch wieder aus dem Kopf zu kriegen und sagen, nee, so ist es eigentlich nicht. Ich brauche auch oder ich muss auch über eine HPV-Impfung als lesbische Frau nachdenken.
Ja, und da sagst du sowas mega Wichtiges, weil ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, als ich mich bei meiner Ärztin, meiner Gynäkologin geoutet hat, die das auch nicht ernst genommen hat. Und das ist halt echt bedenklich, wenn Fachpersonal so wenig Wissen hat und man die dann aufklären muss darüber, so nope, 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 auch den Sex, den wir irgendwie haben, trägt halt das Risiko, dass was ist. Und ich brauche jetzt einen STI-Test, weil ich hatte Sex, der potenziell was auch übertragen hätte können.
Ja, und selbst wenn man sich als lesbisch definiert, kann man ja nicht ausschließen, dass man immer mit Personen, kann man ja nicht sagen, dass man für immer Sex mit Personen mit Vulva haben wird. Also da sind ja auch ganz verschiedene Vorgänge, irgendwie verschiedene Genitalien. Also wir haben ja gesagt, natürlich, jeder kann alles übertragen, aber zu unterschiedlichen Risiken auch. Also man wird unterschiedliche, eventuell, wenn man darauf Lust hat, unterschiedliche Sexualpraktiken mit unterschiedlichen Genitalien ausüben werden. Und was mir auch irgendwie aufgefallen ist, gerade weil Katharina über dieses Thema Intimhygiene bei anal und vaginal gesagt hat, ich glaube, da bin ich selber noch so ein bisschen ungebildet, aber mir ist aufgefallen, bei Pornografie, was, glaube ich, immer noch so die Introduction into Sexualität ist, für junge Menschen, egal welcher sexuelle Orientierung, spielt dieses Thema keine Rolle.
Ja.
Es ist ein Film, es wird zusammengeschnitten, aber zum Beispiel dieses Thema, wenn wechsle ich das Kondom, natürlich sollte man ein Kondom benutzen, wenn es angebracht ist, es wird in Pornografie ja auch voll oft nicht getan, aber da gibt's diese Vorkehrung, werden nicht gezeigt, das schleicht dich natürlich auch ins Hirn. Also ich bin nicht gegen Pornografie, im Gegenteil, aber es ist mir noch aufgefallen, so, hey, wo kriege ich eigentlich meine Bilder her, wie Sex zwischen verschiedenen Menschen aussieht? Unter anderem auch aus dem pornografischen Material, was man sieht. Und da ist es eben so, dass zum Beispiel zwischen Analverkehr und Vaginalverkehr ziemlich frei gewechselt wird, sage ich mal. Und das sieht man, da denkt man, hä, das ist doch eigentlich voll normal. Recht. Und man muss das Kondom, also ich habe auch erst letztens erst erfahren oder so richtig mitgekriegt, dass wenn man mit einer Person mit Penis Sex hat, dass man das Kondom dann öfter wechseln muss. Auch wechseln muss, wenn man keinen Orgasmus hatte als Person mit Penis. Und dann war ich so richtig, hä? Es wird gewechselt? Also ich habe das nicht gesagt, weil ich nicht so rüberkommen wollte. Aber ich war so, okay. Also du wirst es schon wissen, aber es war irgendwie so, ja, aber woher soll ich das wissen? Eben,
weil wir sehen es nicht. Und das Ding ist, dass der Aufklärungsunterricht, den wir halt auch meistens bekommen in den Schulen, sonst haben wir relativ wenig Aufklärungsmöglichkeiten, dass der halt genau solche Eventualitäten gar nicht mitdenkt, dass da gar nicht kritisch irgendwie hinterfragt wird, wie wird eigentlich Sexualität dargestellt, was ist, sind die Bilder an Pornografie, also zumindest Mainstream-Pornografie, die wir so kriegen. Es gibt natürlich auch noch feministische Pornografie, da wird da öfter mal Wert drauf gelegt, dass man auch Verhütungsmethoden, auch verschiedene, zum Beispiel Barrieremethoden, Lecktuch, Kondome und sonst irgendwas sieht. Aber woher sollen es die Leute wissen? Du hast so recht. Und das ist ein anderer Punkt, der natürlich wichtig ist, wie viele Leute wissen, wo ich zum Beispiel Lecktücher herbekomme und wo kriege ich sie denn wirklich her?
Und wo kriege ich sie zu einem Preis her, der nicht 15 Euro ist?
Ja.
Also, sorry Leute, die müssen billiger sein. Klar, ich kaufe mir die auch mal, damit ich welche da habe, für 15, 18 Euro, aber das ist einfach eine ganz andere Availability im Vergleich zu Kondomen, obwohl man Kondome auch aufschneiden kann. Mhm. Nur ist eben die Frage, bei einem One-Night-Stand setze ich mich wirklich mit der Schere dahin und schneide das Kondom auf?
Frage. I would.
Und das finde ich auch cool. Aber die Frage ist, wie praktikabel ist das? Und ich finde immer wichtig zu sagen, die Situation, die Katharina beschreibt, dass sie einen One-Night-Stand hatte mit einer Person, die sie auf der Straße getroffen hat, und dann sind die zusammen ins Hotel gegangen. Es klingt eigentlich ziemlich aufregend.
Total sexy.
Also genau, das deswegen, genau, würde ich das klingt dann so ein bisschen, aber das soll es eigentlich nicht klingen, es ist nicht schmuddelig. Mhm. Es hat nichts damit zu tun, dass dann natürlich diese gesundheitlichen Problematiken aufgetreten sind, sondern in der Situation, die sollte man irgendwie, weil spannend und aufregend ist, genießen können, durch dann eben Verhütung und safer Sex.
Ja.
Und das dann natürlich dieses gesundheitliche Risiko minimieren, damit man diese Situation noch genießen kann.
Voll. Und wichtig ist natürlich auch, man kann sich solche Infektionen auch nicht nur bei One-Night-Stands holen. Auch wenn man Sex mit festen, langjährigen PartnerInnen hat, kann man sich STIs holen. Menschen sind besiedelt, Menschen sind auch manchmal unsymptomatisch besiedelt. Und das Beste, was man halt eigentlich machen kann, ist, dass man sich, wenn man sexuellen Kontakt mit einer Person hatte, mit einer neuen, 6 Wochen später, auf STIs einmal durchchecken lässt. Das geht auch zum Beispiel kostenlos bei Gesundheitsämtern oder bei den ganzen AIDS-Hilfen in Deutschland, die leider auch nicht die Kapazitäten haben, die sie eigentlich bräuchten, weil natürlich Fördergelder fehlen. Aber es ist halt echt wichtig, nochmal zu betonen, dass nicht nur bei One-Night-Stands sowas passieren kann, auch bei Partnersex kann man sich manchmal auch STIs einfangen. Natürlich, wenn man monogam nur mit einer Person schläft, vorher sich testen hat lassen, ist die Chance natürlich viel geringer. Auch Barrieremethoden sind nicht 100%ig immer sicher. Und was ich glaube, so zum Abschluss auch noch super wichtig ist anzumerken, STIs sind, also jetzt zum Beispiel im Falle von Katharina war das natürlich was, was eben diesen, wie du vorhin gesagt hast, einen langen Rattenschwanz nach sich gezogen hat, auch echt Konsequenzen für sie hatte, die für sie, so wie sie es kommuniziert, auch echt ungut waren. Aber eine STI zu haben, sexuell übertragbare Infektion zu haben, ist nichts, für was man Leute irgendwie schämen muss. Das ist auch nichts Schmutziges. Sex kommt einfach auch mit dem Risiko, dass man mal was haben kann. Und die meisten Menschen, die Sex haben, werden im Laufe ihres Lebens irgendwann mal eine sexuell übertragbare Infektion haben. Die sind echt so ziemlich alle gut im frühen Stadium behandelbar. ÄrztInnen sehen sowas jeden Tag. Schämt euch nicht. Ihr seid nicht die erste Person auf der Welt, die eine sexuell übertragbare Infektion hat. Und ihr müsst euch echt nicht dafür schämen.
It comes with the job. I mean, if you're being sexy and out there, could be that there's a little virus.
Kann einfach passieren. So, also achtet natürlich drauf, minimiert euer Risiko, lasst euch testen, benutzt Barrieremethoden oder entscheidet euch bewusst gegen Barrieremethoden, wenn alle Menschen damit einverstanden sind, aber passt aufeinander auf, bitte.
Ja, und redet mit euren FreundInnen drüber, was die schon für Erfahrungen gemacht haben mit Verhütung, Lecktüchern. Vielleicht nimmt euch das so ein bisschen die Angst und die Scham vielleicht davor, danach zu fragen. Ich fühle mich jetzt auch gerade so ein bisschen ertappt, weil ich denke, ich sollte mich mal testen gehen lassen. Aber ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach und dann kann ich erzählen, wie es war.
Ja, wir können zusammen gehen. Ich muss auch mal wieder tatsächlich.
Perfekt, denn Ausflug.
Okay, zurück zu Princess Charming.
Zu der Villa, die wir eigentlich nicht wirklich verlassen haben. Jessie kommt zurück von ihrem Date und verkündet natürlich auch, the game is on, der erste Kuss ist gefallen. Mhm. Das bringt natürlich ein bisschen Wumms in die Sache. Was wir auch rausfinden, ist, dass es zwischen Paula und Dora ein bisschen knistert. Die sagen es nicht, aber ich meine, wir haben Augen. Mhm. Wir haben Ohren.
Mhm. Und die zwei, ich sehe es auch.
Ich sehe es wirklich. Oh, obwohl, ich glaube, dann ist Paula schon ziemlich hin und her gerissen zwischen der Princess, für die sie sich ja auch sehr interessiert, und der Paula, mit der ich sie jetzt natürlich schippe.
Mhm.
Mal gucken, ich bin interessiert.
Ich auch.
Die erste zarte Bande, auf die wir aufmerksam gemacht werden von RTL Plus. Natürlich kommt dann Hannah früher in die Villa. Sie trägt einen grünen Jumpsuit, der ihr vorzüglich steht.
Mhm.
Sie zieht den aber aus, um den Mädels ihren Buddy zu präsentieren und
die Ass-Cam ist die strong.
Ass-Cam.
Wir haben gestern auch gemeint, da gab es auf jeden Fall eine Kamera, die sehr niedrig eingestellt wurde, die da alles mal eingefangen hat und
Hannah hatte so eine Mark auf dem Boden wie beim Theater, wo sie stehen muss, damit sie
stell dich hier hin, hier sind die Ass-Cam-Aufnahmen.
Ja. Ich weiß nicht, ich gönn's manche. Frauen haben, sind selbstbewusst, sind schön, manche Menschen sind schön und haben einen schönen Körper, unabhängig wie dünn, wie trainiert, wie dick der ist. Und ich finde, da kann man auch schon mal sagen, wenn es der Person natürlich in den Kram passt, wow.
Mhm.
Und das finde ich auch gut, dass es gemacht wurde. Aber da fällt mir dann wieder auf, wie dieser Lack of Representation von dickeren oder weniger normschönen Körpern dann so eine Atmosphäre als Zuschauerin so ein bisschen kreiert, wo ich mir denke, wo ich mich einfach unwohl so ein bisschen fühle. Es ist wirklich minimal, dass ich einfach denke, wie schön wäre es mal, dass Leute gucken auf einen Körper, der genauso schön und stark und selbstbewusst ist, der nicht dünn ist.
Mhm. Als dicke Person kann ich das richtig, richtig gut nachvollziehen. Ich finde schon, dass der Cast dieses Jahr sehr normschön ist. Und ich finde es halt schade, weil ich finde es weder repräsentativ für die queere Community, ich finde es nicht repräsentativ für unsere Gesellschaft im Gesamten, dass da einfach sehr viele dünne Menschen zu sehen sind. Klar, es ist halt irgendwie eine Fernsehsendung, aber bei mir hinterlässt es auch so ein Geschmäckle.
Es hinterlässt ein Geschmäckle, das sagst du richtig gut. Das ist exactly what it is.
Ja, voll.
Mal gucken. Schon wieder haben wir eine Situation, wo es um das Thema Femininität, Maskulinität geht oder Nicht-Femininität. Und wie gesagt, wir haben nichts dagegen, dass darüber gesprochen wird. Wir sprechen auch ständig drüber.
Mhm.
Obwohl nicht so viel. Aber was auch ein Geschmäckle bei mir hinterlässt, ist der Satz von Hannah, der vielleicht auch irgendwie schnitttechnisch aus dem Kontext gerissen wurde. Es war geil in der Villa, so viel Weiblichkeit zu sehen.
Mhm.
Und natürlich ist es geil, Weiblichkeit zu sehen. Aber allgemein für eine große Gruppe von queeren Personen muss Weiblichkeit nicht positiv rausgehoben werden. Androgynität ist genauso geil wie Weiblichkeit.
Mhm. Ich habe mich halt ein bisschen bei dem Satz gefragt, hat sie so alle im Gesamten gemeint? Weil es hieß ja, dass alle sie ihr Pronomen benutzen. Irgendwie haben wir zumindest immer noch kein Outing oder sowas gehört. Offensichtlich sagen alle, sie sind irgendwie Frauen. Und dass sie das dann so im Gesamten gemeint hat, so wow, so viel Weiblichkeit, weil es sind halt so viele Frauen da. Aber ich fand, ja, also ich weiß nicht, was ich von diesem Satz wieder mal halten soll, weil ich irgendwie auch so gedacht habe, so, ja,
ja. It's getting tired.
It's getting tired.
I'm tired, you know?
Ja, same.
Was schön ist, ist das gemeinsame Essen, wo Caro toastet to the people und anscheinend fühlen die sich da wirklich wohl and I want that for them. Auf jeden Fall geht's dann aber noch ziemlich ab in der Villa. Wir sehen dieses Mal nicht so viel Talky-Talky, sondern eher so knutschi-knutschi.
Ich würde sagen, boah, kissy-kissy.
Kissy-kissy. Dieses Bett, in dem Paula schläft, sieht ein bisschen Action. Und ich muss sagen, I'm conflicted. Also, to review. Hannah nimmt einmal sich die Paula zur Seite und es kommt zum Kuss. Eingeleitet durch eine Flirterei, nämlich dass Hannah sagt, du riechst so gut. Und dann natürlich am Hals schnuppern muss. Und natürlich dann beim Wiederhochkommen selbstverständlich Da muss man dann auch ein bisschen hier
zu. Fand es sexy?
Wenn es mir passieren würde, fände ich sehr sexy.
Ja.
Aber ich finde wenig, was die Princess macht, bis jetzt sehr sexy.
Oh, you shady bitch.
I mean, listen, I don't know. Vielleicht, ich weiß nicht. Ja, also Paula natürlich, glaube ich, gefällt's. Paula hat ja schon gesagt, dass sie gerne mit der Princess knutschen würde. Good for them. Was dann aber passiert, Paula geht gleich zur Jessie und sagt, hey, ich hab's jetzt auch gerade geküsst. Finden wir eigentlich ganz cool, dass es so kommuniziert wird, gerade weil die Girls ja gut miteinander klarkommen. Als nächstes, und ich glaube auch zeitlich gar nicht mal so weit entfernt, geht dann die Princess mit der Jessie in denselben Raum und setzt sich auf dasselbe Bett.
Ja, und Jessie hat ja noch kurz ein bisschen angeteasert, dass sie da was gehört hat, als sie auf den Raum zugelaufen sind und da hat die Gruppe bei uns aufgeschrien. Wir haben alle gemacht, weil wir echt Drama eigentlich erwartet hatten. Aber es war dann ganz okay und dann haben die zwei sich halt nochmal geküsst. Aber man hat dann schon gemerkt, Jessica hatte schon nochmal so dieses Bedürfnis zu sagen, ich weiß, was zwischen uns ist. So, und auch wenn du andere küsst. Was hast du so von der Situation gehalten? Wie würdest du es einordnen?
Auf jeden Fall, ich fand die Visuals halt ein bisschen dramatisch, weil es ja auch dieselbe Kamera-Angle war. Und für uns waren es ja wirklich Sekunden, diese zwei Küsse voneinander entfernt. Aber es ist klar, es ist das Format. So sind die Regeln. Definitiv. Ich finde es auch gut, dass darüber gesprochen wurde Und vielleicht können sich ja Paula und Jessie, also gerade wenn Paula jetzt da so ein bisschen sich nicht so gut fühlt über die Situation, was ich emotional nachvollziehen kann, dass da so ein paar Geschmäckle hinterlässt, dass die zwei vielleicht nochmal drüber reden können und sich das dadurch so ein bisschen besser verarbeiten lässt. Das würde ich wünschen. Ich denke auch, dass es geht. Ich denke auch, dass Leute Recht auf ihre Gefühle haben, wenn Paula jetzt denkt, hey, es macht gerade, dass ich mich nicht so gut fühle, dass sie mit Jessie an derselben Stelle irgendwie ein paar Minuten später sich nochmal geküsst hat. Das ist auch okay. Ich halte nichts davon, Gefühle runterzudrücken.
Ich glaube halt, klar geht man irgendwie in eine Reality-TV-Dating-Show. Man kann davon ausgehen, dass mehrere Leute die gleiche Person küssen werden oder mit der irgendwie ein Vibe haben werden. Trotzdem ist natürlich total valide, in solchen Situationen sich nicht gut zu fühlen, so, oder eifersüchtig zu sein. Das ist total in Ordnung und nachvollziehbar und es darf auch so sein. Jetzt schlagen wir eine Brücke zu dem Thema am Anfang.
Ja.
Genau, und es darf einfach sein, auch wenn man sich in dieses Format reinbegibt. Klar, hat man es irgendwie im Hinterkopf vielleicht, aber ja, so ist halt.
Ja.
Ja.
That's ist halt einfach auch irgendwie the game, ne? ich finde dieses Format, und darüber können wir vielleicht nochmal reden, oder es wird immer aufkommen, so dieses Dating-Format auch so im Sinne Prince Charming, Bachelor, Bachelorette. Ne, es wird ja auch so ein bisschen so diese Verbindung zwischen einem nicht-monogamen Konzept, also eine Person datet mehrere Menschen, ist vielleicht auch intim mit mehreren Menschen, küsst auf jeden Fall viele Menschen, aber andererseits auch dieses Endziel der Monogamie. Die Person wählt am Ende eine Person aus.
Ich glaube, da können wir eine komplette Folge zu machen.
Absolut, aber ich glaube schon, dass es eine Spannung kreiert.
Voll.
Ja, definitiv. Und das ist dann gerade in diesem Mittelfeld, wo dann die ersten Küsse fallen, eine mentale Herausforderung sein kann für die KandidatInnen. Also ich fühle da irgendwie mit Paula, bin gespannt, was da noch draus wird. Genau, aber da können wir vielleicht nochmal was drüber machen, drüber sprechen. Wenn es euch interessiert, ihr könnt uns auch jederzeit schreiben, können wir mal dazwischen sagen. Also wir sind wirklich gut und gerne erreichbar. Droppt uns eine Nachricht auf Instagram. Wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse, falls ihr das nicht über Insta machen wollt. Droppt uns einfach eine Nachricht, was ihr denkt oder was euch interessiert. Wir freuen uns über jegliche Art von Nachricht, Feedback, etc. Genau, meldet euch gerne. Dann natürlich sind wir schon am Ende der Folge und wir sehen dieses Mal gar keine lange Kettenverteilung, weil Anastasia ist gegangen.
They all stay.
Jay ist letzte Woche gegangen, they're all staying. Und wir sehen dieses Mal keine Vorschau auf nächste Woche, was mich absolut fertig macht.
Warum?
Vielleicht wurde ein Praktikant nicht rechtzeitig fertig.
Ja, gut, das stimmt. Auf jeden Fall voll ärgerlich. Ich hätte auch gerne einen Teaser für nächste Woche gesehen.
Ich liebe einen guten Trailer.
Ach, ja. Naja, und insgesamt, was würdest du zu der Folge sagen?
Viele Themen, viel angerissen. Aber ja, ich glaube, so langsam nimmt's Fahrt auf.
Voll, ja. Ich glaube, ein Thema, was jetzt diese Folge auch nochmal sprengen würde, aber über was wir gestern auch noch kurz geredet haben, war Alkohol in der queeren Community. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dem Alkoholkonsum wir da an anderer Stelle nochmal drüber sprechen werden.
Ich glaube nicht, dass die aufhören.
Was natürlich auch was ist, was man ein bisschen kritisch sehen kann. Aber ich glaube, dazu können wir an anderer Stelle noch mehr reden, weil es gab ja dann Schnäpse für alle nochmal zum Abschluss. Und da wird schon echt ordentlich gebechert in dieser Villa. Ja, ich fand die Folge auch echt, also ich fand sie ein bisschen sprunghaft. Ja, auch das echte Leben ist aufregend, spannend, unvorhersehbar und wild.
Absolut. Ja, okay. Und für dich wird's auch, genau, wir müssen noch sagen, also ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass Jessie weiter in Vorsprung hat vor allen anderen. Also ich denke, wir bleiben bei Jessie als Favoritin im Moment für die Princess.
Du sprichst mir aus der Seele.
Und Bitch der Woche, Jay, die Person, die letzte Woche gegangen ist, hat sich den Titel mit nach Hause genommen letzte Woche. Ist die Frage, verleihen wir auch diese Woche den Titel an die Person, die leider uns verlassen musste?
Ich bin bei Anastasia, ja.
Anastasia, du bist die erste Person, die doppelt den Titel Bitch der Woche mit nach Hause nimmt.
Vor allem bei drei Folgen.
Bei drei.
Zweimal. You're a frontrunner, baby.
Definitiv. Also Anastasia, herzlichen Glückwunsch.
Zum zweiten Mal Bitch der Woche. Du hast dir verdient, wir lieben dich, wir hätten gern mehr von dir gesehen.
Feier's.
Ja.
Auch du kriegst vielleicht ein Goodiebag, wenn wir uns entschieden haben, was wir da reinmachen.
Sag uns dein Postfach.
Ja. Tatjana, du musst los zur Fusion.
Ich muss los zur Fusion.
Richtig cool. Es geht jetzt wirklich gleich los in das Auto.
Ja, so ziemlich bald. Ich muss noch kurz einkaufen gehen und parken. Und dann bin ich schon auf dem Sprung in 4 Tage Freizeitkommunismus.
Freizeitkommunismus. Kann man dich ansprechen, Tatjana, auf der Fusion?
Unbedingt. Wenn ihr mich seht, wenn ihr mich kennt, wenn ihr mich erkennt, sprecht mich an. Es würde mich super, super glücklich machen. Wahrscheinlich bin ich ganz aufgeregt und kann gar nicht damit umgehen. Aber ich würde mich trotzdem natürlich riesig freuen.
Und ich halte so lange hier in Freiburg die Stellung.
Yes. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag zur nächsten Folge Princess Charming, Lena, du und ich.
Und am Mittwoch zur Nachbesprechung.
Yes.
Also macht's gut, bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.